Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Einbetoniert in der Klimadiskussion oder wie man einen Baustoffbetrieb zum Technologieführer macht? Darüber möchte ich heute sprechen mit Julian Krümpel, Geschäftsführer der Firma Kortmann Beton aus Schüttorf. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Chefsachen. Herzlich willkommen, Julian Krümpel. Das ist ja ein spannendes Thema. Ein Baustoffunternehmen stellt man sich sehr staubig vor, hat mit Rohstoffen für die Baustelle zu tun. Ja, und euer Baustoffunternehmen ist dieses Jahr 75 Jahre alt geworden. Sag mal was, wie hat das da angefangen? Es ist ein Familienbetrieb in Schüttorf, oder?
Ja, korrekt. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Zum zweiten Mal. Gestern war der erste Termin hier. Genau, uns gibt's jetzt seit 75 Jahren. Wir sind mal gestartet als kleiner Fuhrmannshandel, so ganz typisch nach dem Krieg. Eier von A nach B bringen, irgendwelche Dinge, die die Menschen halt brauchen für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und irgendwann hat unser Senior, der relativ schnell ins Unternehmen eingetreten ist, also die zweite Generation, dann angefangen mit dem Handel von Baustoffen.
Ach so, das war also gar nicht sozusagen der Ursprung, sondern Ursprung war Fuhrmann.
Genau, Fuhrmann mit ein, zwei kleinen LKWs, wo der Unternehmer noch selber auf dem LKW sitzt. Ja, und dann irgendwann hat sich das immer mehr in die Richtung Baustoffe entwickelt. Und als nächster Schritt daraus folgte dann, hey, wenn wir Baustoffe doch so gut handeln können, vielleicht können wir die auch produzieren. Mhm. Das war natürlich noch eine ganz andere Generation, da hat man noch angepackt und einfach mal versucht. Ich glaube, heutzutage kommen wenig Menschen in Deutschland auf die Idee, lass doch mal ein Betonwerk gründen. Wir haben da zwar keine Ahnung von, aber wir versuchen es mal.
Naja, Beton wird ja immer noch sehr stark gebraucht, aber ihr habt dann, glaube ich, angefangen mit Transportbeton, oder?
Nee, der Start ging tatsächlich mit Betonfertigteilen für den Straßen- und Tiefbau, sowie mit Pflastersteinen.
Und die habt ihr da selber hergestellt?
Ja, genau.
Auch in dem Areal, wo ihr heute noch seid, oder?
Nein, der Start in die Betonproduktion ging darüber, dass, es gibt da eine lustige Anekdote, irgendwann spät abends hat ein Banker und ein Immobilienmakler bei unserem Senior an der Tür geklingelt, zusammen mit einer Flasche Schnaps. Wir haben gesagt, hey Karl, lass uns mal rein, lass uns mal über was schnacken. Du musst das Zeug produzieren, was du schon so lange erfolgreich vertreibst, weil es ein Betonwerk in Gronau gab, das wirtschaftliche Probleme hatte. Und so ist unser Senior dann in diesem Betonwerk eingestiegen und so peu à peu hat er sich damit immer bekannter gemacht.
Also das war dann so, ja, Fertigteile hast du gesagt, also so Bordsteine und Gehwegplatten und so etwas, oder?
Ja, genau, genau, korrekt.
Ja. Ja. Und das ist ja in der Boomzeit der Bauindustrie, so 50er, 60er, 70er Jahre, vielleicht auch noch bis Anfang der 70er Jahre, sicherlich ein super Geschäft gewesen. Aber heute macht ihr was eigentlich ganz anderes. Ihr seid immer noch ein Betonwerk, aber von dieser Produktion habt ihr euch weitgehend verabschiedet, oder?
Ja, also ich würde sagen, wir gehören zu den diversifiziertesten Betonwerken Deutschlands. Wir sind ein wirklicher Bauchladen. Woran liegt das? Unser Senior war ein echter Daniel Düsentrieb, ein richtiger Erfinder. Und der hatte ganz großen Spaß daran, verrückte, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Und eigentlich kann man sagen, dass Henning Kortmann, das ist die dritte Generation, der ist jetzt seit 15 Jahren an Bord, so wie ich, diese Produkte dann genommen haben und man kann sagen, ökologisch, ökonomisch weiterentwickelt haben. Also wir haben geguckt, wie können wir mit diesen Produkten, mit diesem Fundus grüner werden und wie können wir mit diesen Produkten auch noch wirtschaftlich erfolgreicher werden. Wir hatten aber eine sehr gute Basis von unserem Senior, auf der wir dann aufsetzen konnten.
Ja, Stichwort Henning Kortmann hast du gerade gesagt. Also du bist Geschäftsführer von Kortmann Beton, aber Henning Kortmann ist auch Geschäftsführer. Wie ist das Verhältnis da? Seid ihr gleichberechtigt oder gibt's da so einen Vorstand mit aufgeteilten Zuständigkeiten oder wie läuft das da?
Korrekt. Also wir sind beide Geschäftsführer. Henning bildet die dritte Generation ab. Der Generationswechsel ist auch komplett vollzogen. Unser Senior ist nur noch sehr selten im Unternehmen. Lustigerweise habe ich heute Morgen einen Kaffee mit ihm getrunken, aber sonst sehe ich ihn auch oft mal wochenlang nicht. Henning ist von 1987, also auch noch recht jung für eine dritte Generation. Und Henning und ich führen die Geschäfte zusammen und entscheiden die Dinge auch gemeinsam. Mhm. Und ich bin jetzt seit 11 Jahren im Betrieb und seit 11 Jahren tun wir das so.
Mhm. Und das Unternehmen ist gewachsen in dieser Zeit, auch in der jetzt die jüngere Generation da das Ruder in der Hand hat. Wie groß ist Kortmann Beton denn?
Also die meisten Menschen interessiert immer, hey, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Das ist ganz spannend. Unternehmer fragen immer, erzähl mal Umsatz und sag mal, was verdient ihr? Und so Menschen, die sich nicht so sehr mit Unternehmertum beschäftigen, fragen eher nach der Mitarbeiteranzahl. Als ich gekommen bin, vor 11 Jahren hatten wir so knapp 100 Mitarbeiter, heute haben wir 180 Mitarbeiter. Und die Umsatzzahl ist, denke ich, auch nochmal spannend. Damals lagen wir so bei 12, 13 Millionen Euro. Ich denke, dass wir dieses Jahr an 40 Millionen Euro knacken.
Und das in einer Branche, die doch ziemliche Schwierigkeiten hat. Aber ihr habt eure Produktionspalette, ja, weiß ich nicht, verschoben oder erweitert. Also ihr sprecht gerne bei Kortmann von Nischenproduktion.
Ja, sehr gut. Du bist gut informiert. Wir sagen auch oft, lieber Porsche als VW sein. Wir wollen nicht der Größte sein. Das können wir auch gar nicht mehr schaffen. Es gibt zahlreiche Betonwerke mit 20, 30, 40 Standorten in Deutschland, die dann natürlich Skaleneffekte haben und Vorteile haben. Und da geht's dann nur noch darum, der Günstigste zu sein und auf den letzten Cent am besten einzukaufen. Das können wir mit unserer Größe nicht hinkriegen. Also lieber eine kleine Boutique sein, die sehr erfolgreiche, sehr hochwertige Produkte hat und damit höhere Margen erwirtschaften kann. Und das tun wir zum Beispiel mit einem Baukastensystem zum Umweltschutz, was jeder hier in dem Raum und ich glaube auch jeder unserer Zuhörer schon mal genutzt hat. Denn an jeder deutschen Tankstelle sind Produkte von uns verbaut. Das weiß nur niemand. Also da sind wir ein echter Hidden Champion. Man fährt, wenn man auf eine Tankstelle fährt, immer so ein kleines Stückchen runter. Man macht so
In so einer Art Wanne.
Genau, ja. Sehr gut. Du bist Profi. Ja,
ich fahre Auto.
Ja, in einer Auffangwanne, genau. Ja, okay, und da gibt es nämlich gesetzliche Regelungen für. Und dieser Wannenstein, der kommt zu 95% von Kortmann-Beton.
Ich dachte, das wäre eine ganz normale vor Ort betonierte Platte.
Nee, das kriegen die Bauunternehmen nicht so gut hin, weil ich ja eine Aufkantung da habe. Mhm. Und das vor Ort zu machen, ist recht schwierig hinzukriegen. Mhm. Also kaufen die das bei uns als Fertigteil.
Mhm. Ja. Und die Wanne dient ja dazu, ausgelaufenen Kraftstoff aufzufangen, wenn ich also beim Tanken nicht aufpasse und da läuft was über oder läuft was aus, damit das nicht im Erdreich versickert. Aber ist Beton denn so dicht, dass er das aushält?
Normalerweise nicht, aber unser Beton ist so dicht. Wir haben einen höher verdichteten Beton und genau deswegen sind wir in dieser Nische so erfolgreich. Also ein Standardpflasterstein ist nicht so dicht, weil Benzin zum Beispiel ist sehr, sehr dünnflüssig. Ja, das kann ja auch in der Luft verschwinden mit der Zeit und das würde durch einen Pflasterstein
verdunsten. Ist schon noch da, aber gasförmig.
genau. Es würde sozusagen in den Stein rein diffundieren und dann ins Erdreich geraten und das verunreinigen. Und das passiert bei unseren Pflastersteinen nicht.
Ja, wie habt ihr es geschafft?
Also dafür haben wir natürlich
Zaubermittel erfunden oder?
Ein bisschen ja. Das sind die Themen, die unser Senior sehr hervorragend erforscht hat. Also wir haben eine geheime Coca-Cola-Formel. Da sind ein paar Inhaltsstoffe drin, die andere Betonwerke nicht nutzen und womit wir die Produkte so dicht bekommen.
Mhm. Ja. Und das nutzt ihr hauptsächlich für Tankstellen?
Mittlerweile nicht mehr so. Das war natürlich auch eine große Sorge von uns. Ja, vor ein paar Jahren kam dann auf einmal Elektromobilität. Da gab es ein Unternehmen aus den USA, Tesla, und wurde immer erfolgreicher. Und Henning und ich haben uns abends beim Bierchen zusammengesetzt und gesagt, ja scheiße, was passiert denn, wenn in Deutschland auch irgendwann nur noch Elektroautos rumfahren? Was passiert dann mit unseren Tankstellensteinen? Und haben wir dann das mal ausgewertet und festgestellt, wir liefern gar nicht mehr so viel an Tankstellen, weil neue Tankstellen ja gar nicht mehr gebaut werden, sondern wir liefern an Feuerwehren, die dann irgendwie Löschmittel entsorgen müssen, an technische Hilfswerke, an die Bundeswehr, an Flughäfen etc. Und dann an dem Abend haben wir uns auch überlegt, okay, trotzdem, der Tankstellenanteil wird immer kleiner und irgendwann wird er bei null sein. Was tun wir? Und so sind wir auf die Idee gekommen, wenn es Elektromobilität gibt, muss es Ladeparks geben. Diese Ladesäulen brauchen Fundamente, die brauchen Tiefbau. Und dann haben wir daraus folgend ein Produktsortiment entwickelt für eben Ladeparks. Und damit sind wir in den letzten Jahren dann stark weitergewachsen.
Also so eine Ladesäule, vor allen Dingen so eine Powersäule, die man jetzt immer mehr hat, die steht auf dem Fundament, klar. Aber das kann ich doch auch aus normalem Beton gießen.
Ja, genau. Aber das hast du bestimmt schon mal gemacht. Du bist garantiert Häuslebauer in der Grafschaft schon mal gewesen. Und wenn man das schon mal gemacht hat, weiß man, boah, da muss ich eine Schalung machen im Erdreich. Ich muss einen Bewährungskorb einlegen, also den Stahl, der das befestigt. Ich muss Gewindehülsen irgendwie da befestigen, weil die Ladesäule hat ja Fußpunkte, die ja aus dem Werk kommen, damit ich die an den Gewindehülsen irgendwie verankern kann. Und wenn ich das alles berechne, die Arbeitszeit, die Mannstunden etc., dann komme ich ganz schnell auf tausende Euros für so ein Fundament. Und so ein Fundament kann man eher für 500 bis 1000 Euro bei uns kaufen. Plus, ich habe die Arbeitszeit gespart. Wir machen es im Werk und ich kann es schnipp übernehmen und brauche nur noch ein Loch graben.
Also sozusagen ein genormter Fundamentbaustein für die jeweilige Ladesäule. Da gibt es ja nun auch ganz verschiedene, aber da habt ihr so einen Baukasten, wo ihr sagt, für die Ladesäule das Fundament kann ich dann nehmen.
Ja, korrekt.
Und die produziert ihr in Serie, aber ihr habt auch noch was anderes, wenn ich das richtig gelesen habe, ihr habt auch noch so einen Beton ohne Zement. Also Betonindustrie ist ja als unwahrscheinlich klimabelastend, verschrien, muss ich schon fast sagen, weil Zement ja nun mal sehr hohe Temperaturen erfordert, wenn er hergestellt wird. Und hohe Temperaturen heißt viel CO2, großer Footprint. Und ihr habt da was erfunden, dass der Footprint kleiner wird.
Ja, korrekt. Auch da muss ich ehrlich gestehen, wir haben es nicht komplett erfunden. Wir haben eigentlich etwas genommen, was es schon gibt und ist auf uns adaptiert. Also das, diese Art von Produkt nennt sich Geopolymer. Oder wir fangen anders an. Was ist in Beton eigentlich drin? Beton ist eigentlich ein Gefüge aus Gesteinskörnungen, also Kies, Sand, Split. Ich nehme irgendwas, was natürlich vorkommt in der Welt und klebe das zusammen. Und was ist mein Kleber? Der Kleber besteht aus Zement, dem Pulver, sowie Wasser. Das rühre ich an und dann erhärtet das alles zusammen. Und der Zement, wie du schon gesagt hast, ist Klimakiller Nummer 1 und der ist das Problem in der Matrix, weil der so viel CO2 emittiert bei der Herstellung. Und es gibt ein Alternativsystem dafür, das nennt sich Geopolymer. Da wird der Zement ersetzt durch industrielle Abfallstoffe, die irgendwo in einem Prozess schon mal Hitze abbekommen haben. Denn wie du gerade schon gemerkt hast bei unserer Diskussion um Benzin und wie das verschwindet, ich bin wirklich kein Chemiker. Aber ich kann mir Dinge recht einfach erklären und recht einfach merken. Man kann sich einfach merken, warum erhärtet Zement? Das ist doch irgendwie komisch. Das Pulver wird ja nicht hart. Es wird aber hart, wenn ich es mit Wasser vermische.
Ja, wo ist diese, reagiert.
Genau, wo ist diese Reaktion? Und die Reaktion kommt daher, weil der Zement schon mal im Prozess ganz viel Hitze abbekommen hat. Wenn ich aber einen Tonziegel zum Beispiel hart machen will, aus Ton und Lehm, der wird nicht hart, wenn ich den mit Wasser vermische, weil diese Materialien haben noch nie Hitze abbekommen. Deswegen, wenn ich einen Klinkerstein zum Beispiel herstellen will, muss ich den dann brennen. Dort wird das fertige Produkt gebrannt. Und wie kriegen wir die Reaktion, die wir aus dem Zement nicht mehr bekommen? Wir suchen ins industrielle Abfallstoffe. Ich kann zweimal als Beispiel nennen. Einerseits einen Abfallstoff, der bei der Kohleverstromung auftritt, also eine Asche, die da auftritt. Und in der Kohleverstromung entsteht ja viel Hitze. Und andererseits eine Schlacke, die auftritt bei der Stahlherstellung. Beide Stoffe werden sonst irgendwo auf Müllkippen verklappt. Und beide Stoffe haben schon Hitze abbekommen. Und so können wir die nutzen, mit anderen Stoffen vermengen und erreichen dann eine Reaktion, die dem Zement sehr ähnelt. Nur ohne den CO2-Ausstoß.
Nun wollen wir nicht allzu sehr ins Technische abgleiten, aber es ist ja doch interessant. Ich glaube, ihr seid die Einzigen, die auf die Idee bisher gekommen sind.
Also es gibt ein paar Betonwerke in Deutschland, die was Ähnliches machen. Mhm. Die machen das aber alle mit einem erdfeuchten Produkt. Mhm. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz technisch werden. Pflastersteine produziere ich mit einem erdfeuchten Beton, den ich so irgendwie kneten kann und dann hat er eine Grünstandsfestigkeit. Der fällt nicht mehr auseinander. Aber nicht, weil der Beton schon reagiert hat, sondern weil er einfach so feucht ist, dass er zusammenbleibt. Auf Baustellen benutze ich einen viel feuchteren Beton, einen gießfähigen Beton. Und wir benutzen so einen gießfähigen Beton, weil der dann höher verdichtet ist, wenn der ausgehärtet ist. Und dafür haben wir so eine Matrix erfunden und die gab es bis jetzt in Deutschland nicht. Also das Geopolymer gab es bis jetzt nur für diese sofort verdichtbaren Betone.
So, nun habe ich eben schon mal gesagt, Nischenprodukt, das ist ja also für alles in Deutschland gibt es Normen und für Bauindustrie gibt es ganz, ganz viele Normen und DIN und ich weiß nicht was alle, EU-Normen auch noch ganz wichtig und du darfst nicht jeden Beton überall einsetzen und euren Beton mit Sicherheit schon mal gar nicht.
Ja, das ist ein echter Pain, den du ansprichst. Vielen Dank. genau, also der Bau ist in Deutschland sehr reguliert und ich versuche mir das schön zu reden, indem ich mir sage, hey, dafür stürzen sehr selten bei uns Brücken ein. Mittlerweile kann man ja nicht mehr sagen, gar nicht.
Nee.
Aber sehr selten. Ich glaube, in Italien oder in China passiert das öfter. Das heißt, unsere Regularien haben auch wirklich einen Sinn und einen Hintergrund. Und diese Regularien sagen zum Beispiel, du darfst ein Haus nur bauen mit diesen 10 Werkstoffen. Und einer Werkstoff davon ist Beton. Und dann gibt's aber eine Norm für den Beton. Und da steht, der Beton braucht mindestens diese Gesteinskörnung, mindestens so viel Zement. Und wir haben ja keinen Zement mehr in unserer Betonmatrix, also erfüllen wir die Norm nicht. Mhm. Also kommen wir auch nicht in die Norm, um ein Haus bauen zu dürfen oder ein Fundament oder einen Pflasterstein. Und dann gibt's ein Vehikel dafür, dann kann man sich eine eigene Norm schreiben lassen, weil man sozusagen so klein ist und so in der Nische ist, dass es sich nicht lohnt, eine Industrienorm aufzusetzen. Und das tun wir gerade. Aber das ist ein sehr bürokratischer Prozess. Der ist sehr teuer und sehr anstrengend.
Ganz billig ist er auch nicht, wollte ich sagen.
Ja.
Also im Moment geistert ja überall, gerade wegen der Klimadiskussion, dieses Wort Recycling-Beton durch die Welt. Aber was ihr macht, ist ja eigentlich kein Recycling-Beton. Bei Recycling-Beton geht es ja um die Körnung, nicht um den Zement, um den Klebstoff.
Korrekt, genau. Aber Recycling-Beton machen wir schon ziemlich genau seit 10 Jahren. Wir nehmen die Produkte, die wir nicht wiederverarbeiten können, die unsere Kunden nicht abnehmen wollen oder die aus der Maschine nicht in 1A-Qualität gekommen sind. Oder wenn ein Kunde, wenn du zum Beispiel Best Ager, du wirst bestimmt bald mal wieder deine Terrasse pflastern, kurz vor der Rente, dann ist viel mehr Geld da, die Hausfinanzierung ist abgezahlt und diese Leute kommen dann und geben ihr Pflaster uns zurück und das brechen wir auf, sieben das in verschiedene Fraktionen, bearbeiten das und führen das dem Beton dann wieder zu.
Mhm. Ah ja, das ist eine Kreislaufwirtschaft. Ja.
Hast du deine Terrasse schon ein zweites Mal gepflastert?
Nein, ich habe gar keine Terrasse.
Ach,
aber
Mist.
Das ist jetzt nicht unser Thema. Gut, jetzt haben wir sehr viel über Technik gesprochen. Ihr habt aber auch ziemlich viel Geld investiert, um das überhaupt alles möglich zu machen. Ihr habt vor 2 Jahren, glaube ich, war das, eine ganz neue Mischanlage in Betrieb genommen. Die hat 16 Millionen gekostet, wenn ich das richtig gelesen habe. Die mischt jetzt also nicht nur diesen Beton ohne Zement, sondern auch anderen Beton. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Korrekt. Also das ist eigentlich das Herz unserer Produktion, denn da werden die Betone in verschiedensten Mischern gemischt. Der größte ist 2,5 Kubikmeter groß. Also da können alle drei Minuten 5-6 Tonnen Beton rausfallen. Und das in 24, 5 bis 6. Also sonntags produzieren wir nicht, aber ansonsten produzieren wir durchgehend in Dreischicht. Und da produzieren wir Betone für die Pflastersteine, die wir hier regional liefern an die regionalen Baustoffhändler. Da produzieren wir die Betone für die Umweltschutzprodukte, für unsere Ladesäulenprodukte.
Also nochmal, das, was aus eurem Supermischer da rauskommt, das wird nicht auf dem Transportbetonmischer gefüllt und zur Baustelle gefahren. Ihr macht gleich vor Ort daraus Fertigprodukte.
Korrekt. Wir machen nie Transportbeton. Wir sitzen ja hier in Norton, da gibt's zum Beispiel einen Ragano, der macht Transportbeton. Wir tun das nicht. Da ist man eher in einem Logistikgeschäft, muss sehr schnell reagieren, sehr kurze Fristen, das liegt uns nicht so.
Gut, jetzt haben wir aber sehr viel über Beton und über Technik gesprochen. Lass uns mal über das Unternehmen sprechen. Aber um das alles zu machen und auch um neue Horizonte zu erschließen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, brauchst du ja auch die richtigen Leute.
Ja.
Nun haben wir eben schon mal gesagt, Beton und überhaupt Bauindustrie hat immer viel mit Staub und Dreck zu tun. Aber du brauchst da ja... ja, Menschen, du musst für das Produkt und für das Unternehmen ja die Menschen begeistern. Wie macht ihr das denn?
Ja, das ist eine spannende Frage und das war auch eine große Herausforderung von uns in den letzten Jahren, denn ich war vorher schon mit Henning befreundet und wenn wir dann am Wochenende mal zusammen rausgegangen sind in Osnabrück, ist er ständig irgendwo stehen geblieben, ist praktisch schreckartig auf den Boden gefallen und hat sich die Pflastersteine angeguckt und darüber gefühlt und gefühlt daran gerochen. Ich habe immer gesagt, was interessiert dich daran? Das ist doch langweilig. Und mittlerweile tue ich das selbstständig. Ja? Also Beton ist auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht sexy. Und ich glaube, niemand, der jung ist und jetzt gerade mit der Schule abschließt, sagt, boah, mein größter Traum ist mal in einem Betonwerk zu arbeiten. Ja, die haben eher Träume, wie bei der Grafschaft der Nachrichten zu arbeiten. Oder ich möchte irgendwas Kreatives machen oder was Soziales machen, aber ein Industriebetrieb und dann ein Betonwerk ist nicht schön. Was haben wir dafür getan? Wir haben uns in den letzten Jahren mit der Mannschaft zusammengesetzt und haben einerseits unsere Mission ausgearbeitet zusammen mit unserer Mannschaft und wir haben auch unsere Core Values ausgearbeitet. Also wie tickt jemand, der bei Kortmann Beton arbeitet und was sind unsere Werte, Normen und wie wollen wir vorangehen? Das hat uns auf jeden Fall sehr geholfen und wir haben da, glaube ich, auch einen Claim, den mittlerweile schon viele kennen in der Grafschaft und der auch dafür sorgt, dass wir viele Bewerbungen bekommen. Der Claim ist, wir revolutionieren Beton und daran messen wir uns, daran messen wir unsere Produkte und auch unsere Mitarbeiter. Und jeder Mitarbeiter, der sich bei uns bewirbt, kann sich fragen, habe ich Bock drauf, was zu revolutionieren? Also will ich richtig was erreichen oder will ich eigentlich ein bisschen was verwalten und dann will ich auch schnell wieder nach Hause und will abschalten. Und genau diese Leute wollen wir nicht. Wir wollen Leute, die abends auch nochmal den Kopf anmachen und denken, okay, ich hatte da heute eine Herausforderung bei der Arbeit, ich denke mich da nochmal rein. Ja, und ich will wirklich was bewirken. Und das haben wir mit dem Claim, glaube ich, geschafft. Und das führt einerseits spannenderweise dazu, dass sich mehr Leute bewerben, aber andererseits auch, dass sich teilweise andere oder weniger Leute bewerben. Also es gibt auch Bewerber, wenn wir mit Headhuntern sprechen, dann sagt der Headhunter, ja, eure Core Values und der Claim, das ist schon alles intensiv und ziemlich eindeutig. Manchmal sagen dann auch Bewerber, nee, Kortmann passt nicht zu mir. Aber genau das wollen wir erreichen, weil wir wollen ja die Leute, die zu uns passen.
Gut, aber es müssen auch genügend Leute da sein, die zu euch passen. Also wir wissen ja, dass wir spätestens 2027 die große Welle haben, wo die Boomer in den Ruhestand gehen. Mit dem Wort tue ich mich ganz schwer, aber also wo noch mehr Boomer als schon jetzt in den letzten 2-3 Jahren ausscheiden. Und diese Menschen müssen ja irgendwie ersetzt werden. Die Arbeitsplätze werden vielleicht nicht alle ersetzt werden können, aber einen Großteil werdet ihr ja ersetzen müssen, weil eure Maschinen nicht von selber laufen und eure Formfertigteile auch wahrscheinlich nicht ganz ohne händisches Zutun entstehen.
Ja, und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich daran denke, wird mir Angst und Bange, denn meine zwei besten Mitarbeiter sind, ich glaube, 58 oder 59 Jahre alt. Da tickt natürlich die Uhr. Die sind noch topfit, die haben noch richtig Lust, aber wir wissen auch, irgendwann kommen die ersten Erkrankungen, irgendwann macht der Körper nicht so viel mit, wie der Geist noch will. Und das ist schon eine Riesenherausforderung für uns. Also da müssen wir die Jüngeren in der Mannschaft noch weiterbringen, denen die Erfahrung beibringen und auch das richtige Mindset beibringen, was noch viele alten Hasen halt haben, richtig anzupacken und die Extrameile zu gehen.
Mhm. Lass mich nochmal überlegen, wie gewinnt ihr denn jetzt konkret neue Mitarbeitende? Also Männer und Frauen, die ihr begeistern wollt für euer Unternehmen, für euer Handwerk, ist ja letzten Endes doch auch Handwerk. Das sind ja nun nicht die Jungen, die ihr schon habt. Die müsst ihr natürlich begeistern, klar, aber die sind ja vielleicht schon infiziert mit eurem Mindset. Aber wenn jetzt Schulabgänger oder Berufsmessen gibt's ja immer mehr, da seid ihr vielleicht auch vertreten, da müsst ihr ja erstmal sagen, hey, Beton ist auch eine Alternative.
Ja, wir gehen einen anderen Weg. Also wir haben uns damit vor ein paar Jahren beschäftigt und ich war mal auf mehreren Berufsmessen und habe da ein paar Schüler angesprochen und fast jeder von denen hat mir gesagt, ja, ich bin hier, weil dann habe ich einen Tag frei und ich kann mit meinen Kumpels chillen. Und da haben wir gedacht, das ist vielleicht nicht die richtige Zielgruppe für uns oder die sind gerade nicht in der richtigen Motivation. Die sind vielleicht gerade nicht passend da, um die da abzufangen. Was tun wir? Einerseits sagen wir, wie Amerikaner, advertise it. Also du musst auch richtig Werbung für dich machen und das tun wir sehr intensiv in den sozialen Medien.
Ach, deswegen kenne ich den Julian Krümpel hauptsächlich von den sozialen Medien, siehst du. Ich habe schon gedacht, der Mann, der hat irgendwie gar nichts zu tun den ganzen Tag. Der haut einen LinkedIn-Post nach dem anderen raus.
Korrekt, aber daran arbeiten wir jetzt. Heute lernen wir uns ja auch persönlich gut kennen. Genau, also einerseits machen wir es über LinkedIn, wobei LinkedIn ist ja ein Business-Netzwerk, da ist eigentlich die Hauptzielgruppe große Konzerne, also Einkäufer, Ladesäulen, Manager von großen Konzernen. Beispielsweise ist Tesla ein großer Kunde von uns und den haben wir über LinkedIn gewonnen, weil wie soll ich bei Tesla anrufen? Ist unmöglich, ja, ich weiß gar nicht, in Amsterdam oder in Texas, keine Ahnung. Und über LinkedIn klappt das und man hat eine bessere Credibility, eine bessere Aufmerksamkeit, ein besseres Vertrauen durch die Kunden, wenn man bei LinkedIn aktiv ist. Das geht so ein bisschen in die Kundenrichtung und natürlich LinkedIn ist spannend für High Potentials, für junge Akademiker, die dann auf uns aufmerksam werden. Was tun wir für jüngere Leute, für Fachkräfte hier aus der Region? Da sind wir sehr sehr aktiv bei Instagram, bei Facebook und machen das Social Recruiting, machen bezahlte Anzeigenkampagnen, um die wir uns selbst kümmern. Da haben wir ein eigenes Tool gebaut und so bekommen wir tatsächlich viele Bewerber.
Mhm. Ja, und wenn ihr die jungen Menschen dann für euch gewinnt, dann greift das, was du eben beschrieben hast, also sozusagen euer Mindsetting und die müssen irgendwie in den Produktionsprozess eingeschleust werden, aber letzten Endes mischen die Beton.
Ja, ja, ich würde da auch ein bisschen unterscheiden. Da haben wir oft und innig drüber diskutiert, über unsere Core Values und unsere Mission und uns gefragt, hey, der Maschinenführer oder der Staplerfahrer oder der Helfer in den Ferien, lebt der wirklich deine Mission? Und ich glaube, es ist illusorisch zu sagen, dass das jeder zu 100% lebt. Das kann man nicht hinkriegen in einem Unternehmen. Wir versuchen das und es gibt auch den Staplerfahrer oder den Produktionshelfer, der das lebt und der das richtig cool findet und sich sehr damit identifiziert. Aber es gibt auch denjenigen, der sagt, hey, ich brauche einen Lebensunterhalt und ich will 8 Stunden kommen und dann will ich mich nicht mehr darüber nachdenken und damit beschäftigen und das ist dann auch fein. Mhm. Aber natürlich muss ich erreichen das meine Außendienstler, dass meine Abteilungsleiter, dass die Führungsmannschaft, die müssen diese Werte alle leben und auch genauso denken und ticken.
Mhm. Spielt denn diesen Dingen für euch auch so das Thema Klimaschutz, Umweltgedanke eine Rolle, wenn ihr schon ein Produkt habt, was eben ohne Zement auskommt, wie wir zu Anfang diskutiert haben? Ist das auch ein Werbeargument für euch?
Also ich glaube, ich bin mal sehr ehrlich, ich glaube, Bewerber sprechen uns da oft drauf an, gerade junge Bewerber, gerade Bewerber für die Azubi-Stellen. Ich glaube aber, die tun das, weil die denken, das wird von ihnen gefordert und weil das gerade on vogue ist.
Okay.
Denn ich stelle auf jeden Fall fest, unseren Kunden ist das Thema noch nicht wichtig.
Mhm.
Die kümmern sich eher um Qualität, Liefertreue, Preis. Der Rest spielt aktuell noch keine Rolle. Ich glaube, da muss es mehr Vorgaben der Politik geben. Wir tun diese Themen auch, um für die Zukunft aufgestellt zu sein und ready zu sein, ja, und um wirtschaftlich weiter erfolgreich zu sein. Natürlich wollen wir was Gutes tun für die Welt, aber es bringt nichts, wenn wir nur Gutes tun und in 5 Jahren insolvent sind. Dann habe ich 180 Familien, die irgendwie arbeitslos sind oder sich umstellen müssen, einen neuen Job suchen müssen. Das heißt, unser Claim ist schon, was Gutes zu tun und grün zu sein, aber es muss sich auch irgendwie lohnen und das kriegen wir aktuell so auch hin.
Ihr gehört aber auch zu den Unternehmen, die jetzt einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen.
Aktuell müssen wir das noch nicht. Fliegen wir noch etwas über dem Radar. Aber ich glaube, ab 2027 müssen
genau,
wir es.
Ja.
Genau. Wir sind gerade in den Vorbereitungen.
Und da kommt ja das Thema CO2-Footprint enorm nach vorne.
Ja.
Und das wird nicht nur mit dem Rohstoffeinsatz bedient werden können. Also da geht es auch um Transportwege und all solche Dinge. Ich habe ja gehört, ihr wollt auch gerne an die Bahn angeschlossen werden.
Ja, spannend, dass du das heute ansprichst, denn ich habe heute Morgen zu unserem kaufmännischen Leiter gesagt, dass mich dieses Thema um den Verstand bringt, weil wir mit 15 verschiedenen Behörden, Ansprechpartnern, Planern, Lärm- und Staubgutachtern zu tun haben und jeder hat einzelne Interessenslagen und jeder will das wohl pushen, aber irgendwie führen die Fäden nicht zusammen. Also es ist ein sehr herausforderndes Thema, jedenfalls für mich, dieses Projekt durchzuboxen.
Mhm.
Von daher, wir wollen das gerne. Wir sind da, ich glaube, schon seit 3 Jahren mit beschäftigt, haben schon sehr viel Planungskosten investiert. Ich kann aber nicht garantieren, dass es klappt, weil man halt so viele Partner zusammenbringen muss. Und wir haben noch das Pech, dass wir ganz nah an Saarmann dran sitzen. Das heißt, ein Teil dieses Bahnanschlusses wäre in Saarmann, ein Teil in Schüttorf, was beides eine Samtgemeinde ist. Aber es führt dazu, dass wir 2 Bebauungspläne brauchen.
Ja.
Also das muss man erstmal jemand erklären. Und das verkompliziert das Ganze schon dramatisch.
Und ihr habt als Hauptgesprächspartner Deutsche Bahn?
Ja, wobei ich kann nichts Schlechtes über die Deutsche Bahn sagen. Also die pusht das Thema und ist auch immer da, wenn wir Themen haben.
Mhm.
Es geht eher darum, 2 Bebauungspläne zu schaffen, einen Flächennutzungsplan zu schaffen, verschiedenste Gutachten einzuholen. Und jeder Gutachter will dann wissen, okay, was will denn die Gemeinde Saarmann, was will die Gemeinde Schüttorf, was will die Bahn? Und diese Koordination ist wahnsinnig anstrengend. Also da merke ich, dass wir in Deutschland in eine Bürokratie abgeglitten sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die schon echt uns daran hindert, wirtschaftlich voranzukommen.
Warum ist der Bahnanschluss für euch sinnvoll? Warum wäre er sinnvoll, muss ich ja sagen?
Ja, also der ist aus 2 Gründen sinnvoll. Mit der neuen Mischanlage können wir natürlich riesige Mengen Beton produzieren und dann wollen wir das auch. Also man kauft sich ja keinen Formel-1-Wagen, um damit nur in der Spielstraße zu fahren. Und über eine Bahnanlage kommen wir natürlich schneller an größere Mengen an Rohstoffen. Und außerdem würden wir damit natürlich auch massiv die Verkehrsinfrastruktur von Schüttorf entlasten. Also wir bekommen zig LKWs am Tag mit Kies, mit Sand, mit Split, die wir dann zum großen Teil auf die Bahn schieben können. Und dann würden wir vielleicht noch 1-2 Züge in der Woche bekommen.
Mhm.
Da kriegt aber keiner von was mit in Schüttorf. Und so würden wir die Stadt schon sehr entlasten.
Ja, und die Fertigprodukte, die ihr ja nach ganz Deutschland liefert, by the way, wie hoch ist denn der Exportanteil?
Wow, das ist eine gute Frage. Die kann ich definitiv nicht beantworten. Ich weiß, dass wir letztes Jahr in über 20 Länder exportiert haben, was Wahnsinn ist für ein Betonwerk.
Ja.
Warum? Unser Gut kostet fast nichts, ist aber sau schwer.
Ja.
Also normalerweise sind LKWs immer wegen dem Frachtraum irgendwann ausgelastet. Bei uns ist ein LKW immer ausgelastet, weil die Tonnage überschritten ist. Und deswegen ist Export sehr, sehr selten. Also fast alle Betonwerke hier in der Region verkaufen ein bisschen was nach Holland und das war's. Wir verkaufen teilweise jede Woche nach Spanien. Wir verkaufen sogar trotz Brexit nach Großbritannien.
Ja, und das also sind dann die Tesla-Säulenfundamente, oder?
Genau, zum Beispiel. Das sind sehr viel Ladesäulenfundamente und das sind sehr viel diese Umweltschutzprodukte, flüssigkeitsdichte Flächen, Auffangwannen.
Nun wollt ihr auch in ein neues Marktsegment einsteigen, glaube ich, oder seid ihr schon eingestiegen? Es werden immer mehr Trafos gebraucht, um die Energiewende zu managen. Und die Boxen, in denen die Trafos drin sind, die würdet ihr oder könntet ihr aufbauen?
Ja, korrekt. Da war ja, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Profi für schon in deinem Podcast, der gute Heiko Ensing.
Der baut das, was drin ist.
Genau, ja. Genau. Die sind echte Koryphäen, gerade hier in unserer Region dafür, Frielmann, genau. Und Frielmann wäre so ein typischer Kunde, der dann in Zukunft die Trafostationen, also die Außenhülse, bei uns kaufen könnte.
Könnte, aber noch tut das nicht.
Da darf ich natürlich nichts zu sagen, aber ist klar, es wäre auf jeden Fall möglich, ja.
Und werden da auch besondere Anforderungen gestellt oder ist das nur sozusagen genormte Größe? Das könnte auch in Anführungsstrichen stinknormaler Beton sein.
Ja, das ist auch stinknormaler Beton. Auch lustigerweise in einem Trafo ist meistens Öl. Und also auch die Wanne dieses Gebäudes muss wieder eine Auffangwanne sein. Und da kennen wir uns ja schon mit aus. Aber die Wände und das Dach ist ganz normaler Beton. Und da geht es auch wieder darum, in kurzer Zeit viel davon zu produzieren, damit man günstig liefern kann. Weil wir sind halt ein Industriebetrieb. Und das können wir. Und wir haben von den Häuschen letztes Jahr schon 200 Stück verkauft. Das ist für den Markteintritt sehr viel. Da sind wir schon einer der größeren Hersteller in Deutschland und wir wollen dieses Jahr gerne noch mehr verkaufen.
Tja, da bin ich gespannt, ob das gelingt. Also zusammengefasst habt ihr doch eine recht breite Produktpalette. Also dieser Beton ohne Zement ist nur ein Teil eurer Produktion. Ihr macht auch noch das, was die Gründer auch schon gemacht haben, also Bordsteine, Pflastersteine und so etwas.
Genau, korrekt. Und das wollen wir auch weiterhin behalten. Man kann eigentlich sagen, früher war der Umsatzanteil bei den Pflastersteinen sehr hoch. Da war der eher bei 70-80%. Heute ist er bei 20%. Aber nicht, weil wir die Pflastersteine zurückentwickelt haben. Im Gegenteil, wir haben riesen Maschinen dafür gekauft und sind da auch sehr aktiv. Die haben sich nur im Umsatz nicht so stark entwickelt wie die anderen Bauteile.
Ja, und nun habt ihr das 75-jährige Bestehen des Unternehmens. Das habt ihr schon gefeiert, glaube ich, jetzt vor kurzem. Ich hörte, das war eine ziemlich anstrengende Feier.
Genau, wir haben gestern das Thema angeschnitten, dass ich nicht mehr gewohnt bin, mit 40 Jahren 3 Tage hintereinander bis 5 Uhr morgens wach zu bleiben. Das hat Spuren hinterlassen. Ich hoffe, man sieht es mir heute nicht mehr an, denn es ist eine Woche her. Aber es war eine gute Feier und wir hatten viel Spaß. Kunden, Lieferanten, Kunden, Partner, Mitarbeiter, alle zusammen feiern.
Ja. Dann wagt doch mal einen Ausblick, wo Kortmann Beton in 5 oder in 10 Jahren steht. Wenn ihr das nächste Jubiläum feiern möchtet.
Ja, also ich habe mir vorgenommen, dass die nächste große Party zum 100-Jährigen ist. Dann habe ich ein bisschen Zeit, mich zu regenerieren. aber die Frage ist trotzdem sehr spannend. Wo wir stehen, wir wollen diese Spezialprodukte weiterentwickeln. Wir wollen immer diversifizierter werden, damit wir einfach krisenunanfällig sind. Also wir sind seit 2 Jahren in einer echt krassen Baukrise und uns geht's trotzdem gut als eins der wenigen Betonwerke. Das soll gerne so bleiben. Und wie wollen wir das schaffen? Wir entwickeln gerade ein Produkt für den Hochbau, also eine Alternative zu einem gebrannten Klinker. Ein gebrannter Klinker sieht schick aus, ist sehr dauerhaft, kann aber nur wenige Farben darstellen, weil das durch den Brennprozess wesentlich beeinflusst wird. Und er hat natürlich einen sehr hohen CO2-Footprint. Und dafür haben wir jetzt einen sehr dünnen, langformatigen Klinker entwickelt, der nur aus Beton besteht und der dadurch weit weniger CO2-Footprint enthält und optisch schicker sein kann, weil wir einfach produktionstechnisch mehr Möglichkeiten haben.
Also da kenne ich einen Gesprächspartner, der da eine ganz andere Auffassung vertreten wird, mit dem wir sich dann auseinandersetzen müssen.
Ich kenne ihn auch, der kommt aus der Niedergrafschaft, glaube ich.
Ja, aber mit Sicherheit.
Genau. Aber ich glaube, dass der Dirk Deppe das ganz entspannt sehen wird. Der hat eine Top-Marktpositionierung, der verkauft ja auch europaweit, ist in sehr speziellen Objekten und der Markt ist so riesig, der Klinker-Warenmarkt ist ein Milliardenmarkt. Ich glaube eher und hoffe eher, dass wir da gemeinsam was aufreißen können, anstatt uns zu bekriegen. Wir sollten als Grafschafter unsere Kräfte bündeln.
Als Grafschafter unsere Kräfte bündeln. Das ist ein super Schlusswort. Ja, damit sind wir nämlich schon wieder am Ende unseres Gesprächs, was sehr spannend ist und was wir beiden sicherlich noch stundenlang fortsetzen könnten. Vielen Dank an Julian Krümpel, Geschäftsführer von Kortmann Beton. Also alles Gute für das nächste Jubiläum. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Das war schon wieder der Podcast Chefsachen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie dem Podcast in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen da alle 4 Wochen auf GN Online und überall, wo es sonst Podcasts zu hören gibt. Und hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masseling.
Ciao.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.